Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Und das sind Themen in der Ostschweiz. Der St. Galler CVP-Nationalrat Thomas Müller geht zur SVP. Jetzt verlangt die CVP seinen Rücktritt. Der Thurgauer SVP-Nationalrat Alexander Baumann hat genug. Nach 16 Jahren tritt er im Herbst nicht mehr zur Wahl an. Und die Sokrianer von Paiks Oberthurgau wollen zwar Erstliga-Schweizermeister werden, aber sie wollen nicht aufsteigen. Das Wetter, es bleibt weiterhin sonnig und mild. Am Mikrofon Peter Draxler. Der St. Galler CVP-Nationalrat und Rorschacher Stadtpräsident Thomas Müller wechselt das politische Lager und geht zu der SVP. Das ist heute bekannt worden. Als Grund für seinen Übertritt gibt er seine Unzufriedenheit mit der Politik der CVP an.
Man hat in der Fraktion sicher gewusst, wie ich denke, auch dass ich mich wie ein paar Geschäfte in letzter Zeit nicht sehr wohl gefühlt habe. Vor allem, wenn es um Druck vom Ausland geht, wo ich einfach der Meinung bin, da müssen wir uns deutlich mehr wehren in Zukunft. Aber auch, wenn es um die Umverteilung des Staates geht oder um zusätzliche Gesetze und Verordnungen, da hat man gewusst, wie ich denke. Und ich musste für mich weiter schauen, wo ich weiter politisieren will, bis zum Schluss kommt bei der SVP.
Bei der CVP ist man von dem Wechsel völlig überrascht worden. Die Partei hat Thomas Müller den Mittwoch für eine nächste Amtstour nominieren. Der Präsident der St. Galler CVP, Jörg Frey, ist konsterniert.
Ja, zuerst bin ich mal überrascht gewesen, weil ich wirklich nicht gewusst habe, dass das so ist. Ja, das heute Morgen auch von den Medien erfahren. Und die zweite ist natürlich Enttäuschung. Thomas Müller ist 40 Jahre bereits in der CVP und hat auch immer auf die Unterstützung von unserer Partei zählen. Und von dem her ist es doch sehr enttäuschend, dass er jetzt zu dem Schritt sich offenbar entschlossen hat.
Sauer ist auch die Parteileitung der CVP Schweiz. Sie fordert jetzt von Thomas Müller, dass er spätestens bis im Frühling als Nationalrat zurücktretet. Sein Sitz gehöre schliesslich der CVP. Der Thurgauer SVP-Nationalrat Alexander Baumann tretet auf Ende 2011 zurück. Das hat die Partei heute bekannt gegeben. Der 68-jährige Unternehmer und Rechtsanwalt gehört seit dem Jahr 1995 im Nationalrat an. Seine politischen Schwerpunkte sind der Kampf für eine unabhängige und neutrale Schweiz und für eine starke Milizarmee. Heute Morgen ist oberhalb von Elm im Glarnerland eine Lawine runtergekommen. Dabei sind laut der Kantonspolizei Glarus mehrere Tourenskifahrer verschüttet worden. Obwohl die Rettungskräfte sofort in Einsatz gekommen sind, ist eine Person nur noch tot geborgen worden. Zwei weitere Personen haben Verletzungen erlitten. Heute Nachmittag ist Zolte der neue Bischof vom Bistum Basel, der Felix Gmür, geweiht worden. Damit ist der Felix Gmür jetzt auch Bischof von der Thurgauer Katholiken, wo ebenfalls zum Bistum Basel gehören. Der Felix Gmür ist 44 und er will sich Kritiker in der eigenen Kirche stellen.
Es ist gut, wenn in der Kirche, wie überall in unseren gesellschaftlichen Verhältnissen, verschiedene Meinungen da sind, weil da kann man darüber diskutieren. Und das ist mir das grösste Anliegen, dass man diskutiert mit allen Leuten, die verschiedene Meinungen haben, schaut, was ist denen ihr Anliegen, was ist ihre Motivation. Und da gibt es immer wieder Aktionen überall, die vielleicht jetzt nicht gerade so super schlau sind.
Basel ist das grösste Bistum in der Schweiz und zählt über 1 Million Katholiken. Der Thurgauer Johann Dähler ist in den 90er Jahren in der Schweiz als Ananaskönig berühmt worden, weil er die grösste Plantage von der Elfenbeinküste zu Afrika hatte. Doch dann hat er über Nacht sein ganzes Hab und Gut verloren. Ohne einen Franken ist er darauf ab in die Schweiz zurückgekommen. Und da hat er sich wieder aufgerappelt. Doch seine Farm zu Afrika hat er nie ganz vergessen. Und darum will er sie jetzt zurück, obwohl er gesundheitlich angeschlagen ist. Der Sascha Zürcher hat mit dem 57-jährigen Ananaskönig sich unterhalten.
Johann Dähler, wo Sie hier bei uns reingekommen sind, haben Sie gerade einen riesen Karton mit Ananas dabei gehabt. Sind Sie immer mit Ananas unterwegs, immer noch?
Also ich habe immer Ananas dabei, aber einen ganzen Karton habe ich jetzt speziell für Sie organisiert, weil ich es Ihnen spontan versprochen habe.
Sie gelten ja als der Ananaskönig. Können Sie das überhaupt noch hören?
Nein, früher habe ich mich immer geärgert. Aber ich muss sagen, seit ich es geschafft habe, nach dem Absturz in der Elfenbeinküste nochmal zu einem der Top 10 Ananasproduzenten weltweit zu sein, bin ich stolz auf den Namen. Vor allem, weil ich es einfach nochmal geschafft habe.
Sie sind ja eigentlich ein Bauernsohn aus dem Thurgau, da wäre ja eigentlich der Äpfel viel näher gelegen. Wie kommt man denn zu den Ananas?
Es ist so, mein Vater war einer der Ersten, der einen Obstanlage gebaut hat. Ich komme aus einer Obstpionierfamilie, das ist richtig. Und ich habe Äpfel am liebsten. Das ist Äpfel habe ich also immer im Auto. Das ist ja also das Beste, das ist besser als Ananas. Aber ich bin halt auf Afrika gekommen und habe einen Job gefunden, das ist eigentlich mehr Zufall. Ich habe dort mal einen Job gefunden auf einer Ananasplantage 1977 und ich bin sofort dermassen fasziniert gewesen von dieser Frucht, weil sie, man kann sie das ganze Jahr ernten, man kann sie das ganze Jahr setzen, man kann sie als Saft, als Frucht, als Schnitz, als Konzentrat kann man sie verkaufen und vor allem ist sie eine Non-Stop-Frucht.
In den 70er Jahren haben Sie jetzt gerade gesagt, sind Sie zuerst mal auf Afrika gegangen, nach der RS Abenteuer gesucht. 20 Jahre später sind Sie ein oder der grösste Plantagenbesitzer gewesen, der Elfenbeinküste. Wie ist das vor sich gegangen?
Gut, ich bin natürlich immer ein Pionier, das habe ich immer gewünscht, einmal etwas aufbauen und ich habe nie, heute noch nicht Angst, wenn ich morgen auf Japan muss, fliegen, eine Fabrik aufstellen, fliege ich ab, und wenn ich noch niemanden kenne und Sprache nicht kann, dann würde mich nicht stören. Dann organisiere ich einen Dolmetscher und gebe Gas, oder? Und dort war eigentlich ähnlich gewesen, in Abidjan, und habe rein zufällig einen Job gefunden auf einer Ananasplantage, und dann hat es mich so imponiert, dass dann mein Chef dann mich gleich als Produktionschef angestellt hat auf einer Plantage.
Die Elfenbeinküste ist das gewesen. Ja, und zu der höchsten Zeit, habe ich da gelesen, haben ja 1500 Angestellte, 14 Plantagen. Das ist ja nicht einfach so für einen Pappenstil. Wie haben Sie denn da gezahlt?
Nein, wir haben natürlich, erstens sind wir sehr kreditwürdig gewesen, bei den Schweizer Banken und auch bei Investoren. Und wir haben auch immer Geld verdient. Und wenn wir Geld verdient, dann haben wir wieder eine Plantage können übernehmen. Und auch die Lokalbank in Costa Rica, wenn eine Plantage Konkurs war, sind sie zu mir gekommen und haben gesagt, der Dähler, können Sie die Plantage übernehmen mit einer Unterschrift? Habe ich ein paar so Plantagen können übernehmen, weil einfach das Vertrauen von den Banken und den Lieferanten ist halt enorm. Das ist auch der Grund, warum sie es wieder geschafft haben in Costa Rica.
Über Costa Rica reden wir gerade noch. Zuerst bleiben wir noch schnell in Abidjan oder in der Elfenbeinküste allgemein. 1999, das ist so das Jahr gewesen, wo es gar nicht mehr gut war. Da ist der Absturz gekommen. Über Nacht vom Ananaskönig zum Bettler quasi. Können Sie sagen, was ist das Problem gewesen? Der Markt ist zusammengebrochen, man ist einfach auf den Früchten hocken geblieben. Oder warum hat es denn auf einmal den Absturz gegeben?
Der Hauptgrund war, weil ich der Schweizer Eidgenossenschaft vertraut habe. Das würde ich nie mehr machen. Weil die Schweizer Eidgenossenschaft ist zu mir gekommen, im 98, und hat gesagt, Herr Dähler, Sie sollten, wir haben hier Geld von der DEZA, das ist der 700-Jahr-Vier-Fonds, und den könnten wir Ihnen etwa 3,5 Millionen Schweizer Franken zur Verfügung stellen. Dafür müssen Sie Packstationen errichten und müssen Kleinbauern, die keine Plantage haben oder kleine Plantagen, keine Packstation haben, keine Exportmöglichkeiten haben, müssen Sie dann einkaufen, und zwar 20.000 Tonnen, für 20 Centime teurer als der Markt. Und für das geben wir ihnen Kredit und helfen ihnen, das so zu finanzieren. Und das hat mich natürlich als super gute Idee gefunden. Das hat auch meinen Pioniergeist erweckt. Aber es hat wie vielfach, hat es in Abidjan, in der Filiale, hat es Leute drin gehabt, die unterschlagen haben, die Dokumente gefälscht haben, die den Kredit, wirklich den Kredit von der DEZA veruntreut haben, für andere Sachen gebraucht haben. Und das hat mir dann den Knick gebrochen. Es geht um 700.000 Schweizer Franken, die veruntreut worden ist. Mhm. Aber dass die Zahlung nicht gekommen ist, sind dann uns 12 Millionen Schweizer Franken kaputt gegangen. Und zwar da, dass meine alle Plantagen, die hat dann die Löhne nicht mehr können zahlen, respektive, ich habe es noch zahlt bis zum Schluss, bis dann die DEZA die Plantage übernommen hat. Und das hat einfach den Ausschlag gegeben.
Aber darum haben Sie ja gesagt, wir möchten 12 Millionen Entschädigung.
So, Entschädigung für die ganzen Betriebe, die kaputt gegangen sind.
Kommen Sie aber nicht über?
Nein, die kommen nicht über. Und um das geht es mir heute gar nicht mehr. Heute geht es mir nicht mehr ums Geld. Heute geht es mir rein nur ums Recht. Weil ich verstand einfach nicht, dass die Schweiz eine der ältesten Demokratien ist, nicht im Stand ist, den Fall DEZA untersuchen.
Man merkt, es ist immer noch sehr emotional. Es ist 11 Jahre her, 12 bald. Aber das ist immer noch tief in Ihnen rein.
Natürlich, mit dem kämpfe ich jeden Tag.
Wo Sie Ende 90er Jahre, wenn wir nochmal kurz zurückgehen, gemerkt haben, jetzt ist es vorbei, pleite, es geht nicht mehr, kein Geld mehr, Liquiditätsengpass, und Sie müssen dann in die Schweiz zurück. Was ist da Ihnen vorgegangen?
Nein, das ist natürlich für mich, mir ist eine Welt zusammengebrochen. Für die Familie war es eine Katastrophe gewesen, logischerweise. Aber was Schlimmste war vom Ganzen, ich sind auch nicht meine Plantagen, sondern das sind wirklich die Kleinbauern, wo wir Ananas eingekauft haben, tagtäglich. Das sind vielleicht 1000 Familien gewesen. Und wo das Geld nicht gekommen ist, bin ich mit Mitgliedern von der Schweizer Botschaft auf Packstationen rausgefahren. Und die haben dann dort Vorträge gehalten, mit dem Schweizer Papier, mit dem Schweizer Kreuz drauf. Ihr müsst keine Angst haben, die Schweiz steht hinter dieser Situation. Ihr müsst jetzt einfach noch warten, das Geld kommt. Dann ist es auch wirklich schriftlich bestätigt worden. Zuerst durch das Komitee und dann passiert einfach nichts.
Zurück in der Schweiz, da haben sie es ganz schlimm gehabt. Ganz hart war es. Ich habe auch gelesen von Ihnen und gehört, Sie haben monatelang in der Nacht einmal durchgebrüllt.
Das war wirklich so gewesen, ja. Das war für mich katastrophal gewesen. Das ist wirklich etwas, was zuerst jemand erlebt. Ich sage Ihnen, Herzinfarkt, Nierentransplantation, 3 Bypass-Operationen. Das ist Peanuts. Neben dem, was anders war.
Wenn wir nochmal zurückgehen jetzt auf die Phase, wo Sie in der Schweiz waren, nachdem, dass es eben Bach abgegangen ist in der Elfenbeinküste, da haben Sie sich wieder gefangen. Da haben Sie nämlich angefangen, Früchte, Ananas auch, importieren oder, aus dem Ausland und weiterverkaufen. Sie haben nie aufgegeben, Sie sind dort, haben Sie relativ schnell wieder ein Standbein gehabt?
Ja, sicher. Ich war keine Woche ohne Ananas. Nein, trotz meiner emotionalen Katastrophe haben natürlich die Lieferanten von der Elfenbeinküste von Frankreich, die haben mir weiterhin Ananas geliefert. Ich bin seit 1977 nie ohne Ananas gewesen.
Sie haben nicht nur nicht aufgegeben, Sie haben nicht nur nicht einfach nur weitergekämpft, sondern Sie haben auch wieder eine Plantage gehabt, ziemlich bald einmal, nämlich in Costa Rica, haben Sie eine neue Plantage aufgemacht. Wie ist denn von dem gekommen? Also haben Sie denn so schnell wieder Geld beieinander gehabt? Oder ist das Vertrauen von Investoren, oder?
Nein, das war so gewesen, Sie haben es ja vorhin gesagt, ich habe angefangen zu handeln. Und es ist einfach in unserem Metier so, wo ich Ananas exportiert, da sind die Ananas immer mittelmässig gewesen. Und wo ich keine mehr hatte, wo ich wirklich wieder zum Importeur geworden bin, haben alle meine Kunden gesagt, Johann, du selber produziert, da ist die beste Top-Ananas, die gibt es heute nicht mehr. Seit du nicht mehr produzierst, haben wir die Ananas nicht mehr. Das haben sie mir nie gesagt, wo ich produziert habe. Das haben sie mir nachher nicht gesagt. Und dann hat man den Gopen mal angerufen im April 03 und hat mir gesagt, Johann, wir sollten 300 Tonnen Ananas aus Costa Rica für die nächste Ostern. Dann habe ich gesagt, okay, ich organisiere das. Am Schluss haben wir also dort bis etwa 6 Millionen investiert, wieder in Costa Rica, mit sehr guten Partnern, guten Leuten. Und das sind alles Leute, die wirklich Vertrauen haben in mich und immer hatten.
Die Plantage in Costa Rica gibt es seit etwa, glaube ich, 7 Jahren. Und Ihre Söhne sind auch da tatkräftig dabei. Die sind dort sogar vor Ort und verheiratet. Wie wichtig ist der Familienzusammenhalt jetzt bei Ihnen?
Man sagt immer, Unité fait la force. Wenn man zusammenhebt, ist man stark. Wenn man streitet, ist man schwach.
Also die ganze Achterbahnfahrt, die ist nicht spurlos an Ihnen vorbeigegangen. Eben auch gesundheitlich, ein Herzinfarkt hat es gegeben, eine Nierentransplantation hat es gegeben. Sie haben jetzt Nieren von Ihrer Frau. Ist es da wert gewesen?
Ah, nein, das ist nie wert. Logisch, nein, zur Gesundheit geht immer vor, aber man hat einfach keine Wahl. Und man soll das auch nicht überbewerten, dass ich jetzt noch krank geworden bin, wegen dem Plantagenzerfall. Ich glaube eher, ich bin da realistisch. Ich habe mal eine Infektion gehabt, dann habe ich ein Leberproblem gehabt. Vor 30 Jahren bin ich schon 5 Mal im Spital gewesen, weil ich auf der Leber etwas gehabt habe. Und damals habe ich, glaube eine grosse Malaria gehabt. Und die Malaria hat dann irgendwie den Nierenwert kaputt gemacht. Und wenn die Nieren nicht mehr richtig funktionieren, gibt's einen langsamen Herzinfarkt. Also, ich würde das nicht so überbewerten.
Und Sie haben ja nicht nur schlechte Zeiten in Afrika gehabt, sondern auch sehr, sehr schöne. Und Sie möchten ja auch wieder zurück. Sie möchten die Farm nämlich wieder zurück in die Elfenbeinküste. Einfach, glaube ich, nicht mehr mit Ananas, sondern es geht dann um Gummiplantagen.
So ist es. Ich habe 1983 angefangen, Gummi zu pflanzen, weil ich ja da schon gewusst, dass Ananas und Mango, Papaya ist für Afrika, wo so unstabile Situationen sind, ist das schwierig. Und darum habe ich da schon gesehen, dass ich Gummi pflanzen will.
Woher kommt denn eigentlich die Faszination für Afrika, für die Elfenbeinküste, dass Sie unbedingt wieder dort wollen, die Plantagen aufmachen?
Ich schulde es den Arbeiter. Ich schulde es wirklich den Arbeiter, weil die haben immer vertraut in mir. Und ich habe die schwarzen Leute gerne. Also wirklich, die schwarzen Leute werden auch immer verurteilt, also unfähig und faul und tun nichts und taugen nichts. Das stimmt eben nicht. Das ist nicht so.
Jetzt sind Sie ja in den 90er Jahren eben schweizweit bekannt gewesen als der Ananas- König, eben, weil sie die grösste Plantage kennen, in der Elfenbeinküste. Jetzt ist vor 3 Wochen etwa im Schweizer Fernsehen die Dokumentation gelaufen über sie und über den Aufstieg und Niedergang. Wie haben Sie auf den Film reagiert?
Die haben ihn noch nicht gesehen, den ganz wirklich definitiv, weil ich die Kraft noch nicht hatte. Ja, schon angeschaut, aber noch nicht so im Detail.
Also wieso Kraft nicht gehabt, weil sie es noch zu fest mitnehmen?
Ja, es tut mir weh und eben, vor allem eben, wenn Sachen wie zum Beispiel No-Kredit in den Details nicht aus. Das war kein No-Kredit. Ein Unternehmen, das No-Kredit braucht, der ist pleite, der ist nicht fähig. Das ist kein No-Kredit, das ist ein Jahr versprochener schriftlicher Kredit, der nicht ausgezahlt ist. Und das ist eben nicht rausgekommen und das tut mir weh.
In der Schweiz geht es ja immer ein bisschen ums Geld, oder? Die Leute wissen, wie viel verdient man, was hat der andere gemacht, wer das eben nebenzu, der Nachbar. Wenn man sie fragen, sind sie reich geworden jetzt mit dem Ananashandel, als Ananaskönig, zuerst gefeiert, dann gescheitert, jetzt wieder auf den Beinen?
Ja, ich bin sehr reich geworden an Erfahrung und ich habe sehr viel erlebt und hoch und tief. Nein, das Ananas-Geschäft ist nach wie vor ein gutes Geschäft, aber dadurch, dass wir natürlich sehr viel verloren haben, müssen wir natürlich überall zurückzahlen. Aber wir sind zufrieden mit den Geschäftsgängen, die wir jetzt machen. Wir können unsere Lieferanten zahlen, wir können Zinsen, wir können zurückzahlen und wir können auch Geld verdienen langfristig, da bin ich überzeugt.
Johann Dähler, der Ananaskönig aus dem Thurgau, im Gespräch mit dem Sascha Zürcher. Das Gespräch können Sie nachlesen und als Podcast abladen unter regionaljournal.ch.
Sport regional.
Höhere Ziele, erste werden, aber nicht aufsteigen, will der Erstliga-Eishockey-Club Pikes Oberthurgau. Ziel nicht erreicht. Die Fußballer von Schwelbrunn belegen im Europacup nur den vierten Platz. Wir schauen zuerst gerade auf den Eishockey-Totomat. Davos führt kurz vor Schluss gegen Bern mit 6:2 und Zug führt die Kloten mit 2:1. Die Eishockeyaner vom Erstligaklub Pikes Oberthurgau haben gestern gegen Herisau mit 4:3 gewonnen. Nach Abschluss der Qualifikation stehen die Thurgauer auf dem zweiten Platz. Als nächstes stehen jetzt Master Round und Playoffs auf dem Programm. Der Richard Fischbacher hat vom Teamleiter der ersten Mannschaft, dem Richard Stähli, wissen, ob er mit dem Verlauf der Qualifikationsphase zufrieden ist.
Also in Anbetracht von dem, dass wir in der letzten Zeit doch immer mit Verletzungspech kämpfen mussten. Im letzten Spiel gegen Herisau haben von den neuen Stürmern aus den ersten drei Blöcken raus, haben 5 gefehlt. Hat sich unsere Mannschaft in den letzten 10 Spielen oder 12 Spielen hervorragend geschlagen, wobei wir einfach den Ausrutscher gegen Wetzikon hatten mit 0-5. Aber das ist im Sport halt so üblich und das macht den Sport auch attraktiv.
Weil jetzt Dübendorf gestern auch verloren hat, ist der zweite Platz jetzt also auf Nummer sicher. Es geht am nächsten Samstag im ersten Spiel von der Master Round gegen Bülach. Was erhoffen Sie sich ganz allgemein von dieser Master Round?
Also die Master Round ist ja immer so ein bisschen eine Zwischenphase. Man tut sich allerdings dann schon vorbereiten eben auf die Playoff-Spiele und an sich sind die Resultate vielleicht in dieser Masterhalt nicht so wahnsinnig wichtig. Trainer arbeiten mit dieser Mannschaft nochmal, regenerieren lassen und die Zwischenrunde, ja, natürlich will jeder zuvorderst anfangen und um den letzten der Achte haben in den Playoffs, aber letztlich ist es nicht so wahnsinnig wichtig, die Spiel. Wir wollen sicher jedes Spiel gewinnen. Aber ich denke mir auch, wichtig ist jetzt, dass alle unsere Spieler vorwiegend mal wieder gesund werden, dass wir dann eben den Playoffs wirklich die beste mögliche Mannschaft beieinander haben.
Kann denn in den Playoffs ein Aufstieg ein Ziel sein?
Nein, da kann ich Ihnen nicht schon definitiv sagen. Man müsste sich ja jetzt anmelden beim Schweizerischen Eishockey-Verband als Aufsteiger. Und das ist schlichtweg im Oberthurgau im Moment nicht möglich. Nebst dem HC Thurgau, wo ja jetzt auch gesagt hat, dass die WL weiterspielen, eine ACB-Mannschaft zu haben. Also das ist unmöglich. Wir beschränken uns auf das Erstligateam. Und weiter auf haben wir im Moment weder die Spieler noch die Finanzen.
Eben, die Finanzen spielen wahrscheinlich in dieser Beziehung eine ganz wichtige Rolle.
Absolut, absolut. Also das ist eine Liga, die einfach wir unmöglich finanzieren könnten.
Aber wie ist es denn von der Motivation her? Ich meine, wenn man das Ziel nicht hat, wie steht es denn mit dieser Motivation überhaupt?
Ich glaube, jeder Spieler hat ganz sicher, ist hoch motiviert, zum Schweizer Meister zu werden. Das ist wirklich ein Challenge, wo wir vom Club her auch hätten. Und auch sicher jeder Spieler hat die Challenge, so mit den Playoffs möglich weit kommen. Aber wie gesagt, der Nationalliga B, wir haben Luther in der Erstligamannschaft, Luther Berufsleute, die haben ihren Job, die arbeiten zu 100%. Und da könnte vermutlich nicht einer könnte da einfach sagen, nicht spiele in ACB und schafft nur noch halbtags oder nur noch vierteltags. Das ist eine andere Philosophie von der Liga.
Spielt es vielleicht auch ein bisschen eine Rolle, dass die erste Liga ja relativ viele Zuschauer hat, weil es einen Haufen Derbys gibt und das in der Nationalliga B eigentlich nicht mehr so ist?
Es ist vor allem sicher in der Ostschweiz so, wo man da vielleicht schon unterscheiden. Für uns ist es sicher attraktiv, wenn du auf Winterthur einfach kannst spielen, vor über 1000 Zuschauern spielst, oder? Das ist attraktiv, auch die Überdorf hat grosse Zuschauerzahlen. In Romanshorn sind wir eigentlich auch zufrieden. Man hat zwar immer, man sagt zwar immer, wir sehen diese keine ein bisschen eine Wüste, aber ich glaube, das sind wir mittlerweile nicht mehr. Man darf einfach nicht vergessen, dass bei uns 180 Grad natürlich einfach fehlt, oder? Mit dem See. Und so gesehen sind wir sicher im guten Durchschnitt von den Zuschauerzahlen. Das ist attraktiv für uns und vor allem die Spiele gegen Winterthur, Dübendorf, allenfalls auch Herisau, das sind wirklich hochattraktive Spiele immer.
Der Richard Stähli, Teamleiter von den Pikes Oberthurgau. Und jetzt zu weiteren Sportmeldungen aus der Region.
Wir bleiben beim Eishockey. Gestern hat der HC Davos auswärts gegen Fribourg 4-3 gewonnen. Die Rapperswil-Jona-Lakers haben das Biel 2-6 verloren. In der Nationalliga B verliert Thurgau gegen GCK Lions 4-6. Zu der ersten Liga, wie vorher im Beitrag gehört, verliert Herisau gegen Pikes Oberthurgau 3-4. Frauenfeld verliert auswärts gegen Winterthur 3-4. Wiefelden gewinnt gegen Ceresio 5-1. Und Arosa schlägt Uzwil 4-1. Volleyball im Schweizer Cup Viertelfinal gewinnt Neffels auswärts gegen Volero Zürich 2-1. Im ersten Durchgang von der Nationalliga B Finalrunde verliert Andwil Anneck auswärts gegen Servette Star Ohne 2-3. Und in der Abstiegsrunde gewinnt Amriswil 2 gegen Galina Schan 3-0. Kützlingen schlägt auswärts Lunkhofen 3-1. In der Finalrunde der Frauen gewinnt Jona gegen Schaffhausen 3-2. In der Abstiegsrunde schlägt Glaronia Glarus auswärts Terwil 3-1 und Galina Schaan verliert bei Lugano 0-3. Handball. In der ersten Liga gewinnt Appenzell gegen Dietikon Urdorf 29-28. Kreuzlingen schlägt Amicizia Zürich 24-22. Fides St. Gallen gewinnt gegen Jellerseen Tigers 27-25. Und Romanshorn verliert auswärts gegen Ustorf 25-30. Unihockey. Am Strich ist es zu einem Zusammenschluss gekommen. Der Vorsprung von Waldkirch St. Gallen auf Reichenberg-Winterthur beträgt nur noch einen Punkt. Und das sind die Resultate. Waldkirch St. Gallen verliert gegen Grasshoppers 3-5. Chur unterliegt auswärts gegen Klotenbülach 4-6. Malanz verliert zu Langnau 6-11. Bei der Frauen gewinnt Piranha Chur gegen Dürnte Bubikon Witzikon 6-2. Und auf Fußball, ohne ehrenverletzten Topspieler Cyril Schreiber, verliert Schwelbrunn das Halbfinale vom Halle-Europa-Cup gegen Stammheim aus Deutschland 1-4. Wittnau hat gegen die späteren Europa-Cup-Gewinner Krems Münster auch mit 1-4 verloren. Im Spiel um den Drittplatz, heute gewinnt Wittnau gegen Schwelbrunn dann 4-1.
Es ist 3:06, Sie hören das Regionaljournal Ostschweiz. Da sind die Wetterprognosen und die Meldungen vom Tag. Der St. Galler CVP-Nationalrat Thomas Müller wechselt per sofort zur SVP. Er fühle sich dort politisch mehr daheim als bei der CVP, begründet er den Schritt. Die CVP hat von dem Wechsel erst heute erfahren und verlangt jetzt, dass der Thomas Müller seinen Sitz abgibt. Der Thurgauer SVP-Nationalrat Alexander Baumann trete auf Ende 2011 zurück. Das hat die Partei heute bekannt gegeben. Der 68-jährige Unternehmer sitzt seit dem Jahr 1995 im Nationalrat. Heute Nachmittag ist Solte der neue Bischof vom Bistum Basel, der Felix Gmür, geweiht worden. Damit ist der Felix Gmür jetzt auch Bischof der Thurgauer Katholiken, die ebenfalls zum Bistum Basel gehören. Der Felix Gmür ist 44 und er will sich auch mit den Kirchenkritikern unterhalten. Wir kommen zum Wetter. Die Prognose von Jörg Zock von SF Meteo.
Am Montag hat es im Thurgau und im unteren Rheintal zuerst dichten Nebel rum. Die Obergrenze liegt bei etwa 500 Meter und bis am Mittag rum löst er sich meistens auf. Sonst gibt es am Morgen wieder einen sonnigen Tag. Zuerst ist der Himmel meistens wolkenlos. Dann im Laufe des Nachmittags gibt es zwischen die Umlässe ein paar Schleierwolken. Temperatur liegt am frühen Morgen zwischen minus 15 Grad im Oberengadin und minus 1 Grad am Bodensee. Am Nachmittag sind die Temperaturen recht einheitlich, sowohl im Flachland wie auf 2000 Meter Höhe gibt es zwischen 4 und 8 Grad. Im Churital wird sogar 10 Grad mild. Am Dienstag hat es zwischen Bodensee, dem Toggenburg und dem Appenzellerland recht viel hochnebelartige Wolken rum. Daraus raus kann so stillweise mal ein bisschen einiseln. Sonst scheint zeitweise und in Südbünden sogar meistens die Sonne. Die Höchstwerte liegen dann bei etwa 6 Grad.
Der Jürg Zock. So viel von uns aus der Ostschweiz. Im Internet können Sie diese Sendung auch als Podcast abladen unter regionaljournal.ch. Am Mikrofon verabschiedet sich der Peter Draxler.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.